Liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Gemeinde, wir orientieren uns heute an den Texten, die in diesen Tagen am Kirchentag eine Rolle gespielt haben. Und heute beim Abschlussgottesdienst, also jetzt parallel zu dieser Zeit, geht es um einen Text aus dem Römerbrief. Das Motto habe ich am Anfang erwähnt: mutig, stark, beherzt. Unter diesem Motto standen auch die anderen biblischen Lesungen. Die Worte des Jeremia, vielleicht haben wir sie noch im Ohr, prophetische Worte, sie waren mutig und sie waren auch stark. Ich rufe uns nur drei kurze Verse in Erinnerung. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, dann geht's auch euch wohl. Suchet der Stadt Bestes, das ist übrigens auch unser Motto in unseren diakonischen Aufgaben in unserer Gemeinde. Zum Beispiel bei der Altenseelsorge oder beim internationalen Café oder verschiedenen anderen Aufgaben. Suchet der Stadt Bestes. Nicht nur für euch als Kirchengemeinde, sondern ihr seid in dieser Stadt und suchet darum das Beste für die Stadt. Und mittlerweile sind jeden Samstag so viele Menschen aus unserer Stadt im internationalen Café, dass es gar nicht mehr ein Flüchtlingscafé ist, wie es anfangs mal war, sondern vielmehr ein sozialer Treffpunkt am Samstag. Kommen Sie gerne dazu. Es gibt immer gut Kaffee und Kuchen, manchmal auch eine leckere vegane warme Speise, alles umsonst, aber ganz reich. Der Spruch mit den Gedanken Gottes ist vielleicht für manche ein Lebensbegleiter. Immer wieder tröstlich, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wie gut ist das zu wissen, dass Leid und Not nicht von Gott gewollt sind, sondern Gott möchte Zukunft und Hoffnung schenken. Und dieser Ausblick, der stärkt uns in unseren Tälern, die wir hier doch immer wieder zu durchwandern haben. Und dann dieser schöne Vers 13, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und das Evangelium, was wir eben gehört haben, ist definitiv stark. Dieser Text von der Auferstehung Jesu am Ostermorgen, der beschreibt den Kern unseres christlichen Glaubens. Das ist die gute Nachricht. Einige erinnern sich vielleicht an die Bischöfin, die zur Einführung von Trump im Gottesdienst gepredigt hatte, Marianne Budde. Die war gestern auf dem Kirchentag und hat genau zu diesem Text gepredigt. Wenn Sie auf kirchentag.de gucken, dann können Sie ihre Predigten auch nachhören. Ist allerdings in Englisch. Ein sehr, sehr wertvoller Predigt, sehr, sehr wertvolle Predigt. Dieser Text ist die Erinnerung, dass jeder Sonntag für uns ein Auferstehungstag ist. Immer wieder daran zu erinnern, Ostern, der Sieg über den Tod. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Es ist gut, dass wir uns immer wieder daran erinnern lassen. Aber wie bei den Freunden Jesu an dem Ostermorgen bringt diese Botschaft auch immer wieder verschiedene Reaktionen mit sich. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da heißt es, da rannten sie weg vom Grab voll Furcht und großer Freude. Wie geht das zusammen? Voll Furcht und großer Freude. Das war eine Gefühlsachterbahn. Furcht, weil sie nicht verstehen konnten, wie so etwas passieren kann. Tod ist doch tot. Und dann aber auch große Freude, weil Jesus eben nicht mehr tot war. Und er hat es viele Male vorher vorhergesagt. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Und darum sagte Jesus zu seinen Freunden, freut euch und fürchtet euch nicht. Deswegen war da am Anfang viel Furcht und dann große Freude. Soweit diese beiden Lesungen. Und als Predigttext für den heutigen Sonntag, für den Abschlusstag auf dem Kirchentag, wurde ein Text aus dem Römerbrief Kapitel 8 ausgesucht, ein wahres Kleinod aus unserer Bibel. Wir kennen alle Geschichten von Filmen oder aus eigenem Erleben, wo ein Kind, das von anderen Kindern bedroht wird, dann sagt, ich hole gleich meinen großen Bruder oder meine große Schwester. Manchmal hilft diese Bedrohung, vor allem wenn der große Bruder oder die große Schwester tatsächlich in der Nähe ist. So ein großer Bruder, so ein Retter ist Gold wert. Und als solch ein großer Bruder wird uns Gott von Paulus im Römerbrief Kapitel 8 vorgestellt. Im 8. Kapitel steht einer der wirklich schönsten Texte der Bibel. Er kommt aber leider nur als Randnotiz in unserem Kirchenjahr vor, nämlich am letzten Tag des Jahres, am Altjahrsabend, alle 6 Jahre. Da kommt dieser Text einmal vor. Und so schöner ist es, dass dieser Text heute auf dem Kirchentag Verwendung findet. Ich lese uns den Text einmal vor. Sie finden den auf der Rückseite von Ihrem Liederzettel. Das ist die eigens für den Kirchentag angefertigte Übersetzung. Und dieser Text liest sich ein wenig wie ein Dialog oder wie ein Plädoyer bei einer Gerichtsverhandlung. Ich lese uns den einmal vor und Sie können gerne mitlesen. Paulus stellt die Frage, was können wir nun sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist dann noch gegen uns? Gott hat sogar den eigenen Sohn nicht geschont, sondern für uns alle hergegeben. Unvorstellbar. Aber so ist es. Gott schenkt uns mit ihm tatsächlich alles. Wer könnte Anklage erheben gegen Menschen, die zu Gott gehören? Gott schafft Recht. Wer hat die Macht zu verurteilen? Der Messias Jesus, der zwar den Tod erlitten hat, aber auferweckt wurde. Er sitzt an Gottes rechter Seite. Er tritt für uns ein. Wer könnte uns von der Liebe des Messias trennen? Unterdrückung, Bedrängnis, Verfolgung, Hunger, Beschämung, Todesgefahr, Hinrichtung? Es ist wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir dem Tod ausgesetzt, Tag für Tag, wie werden wir behandelt. Aber all das überwinden wir durch den, der sich uns in Liebe zugewandt hat. Und dann folgt die Schlussfolgerung. Denn ich bin felsenfest überzeugt, weder Tod noch Leben, weder himmlische noch staatliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, auch keine Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf werden uns jemals trennen von Gottes Liebe, die im Machtbereich des Messias Jesus lebendig ist. Soweit der Text. Wir kommen da gleich noch zu. Mit dem Römerbrief stellt Paulus sich und seine Theologie vom gekreuzigten Christus der ihm unbekannten Gemeinde in Rom vor. Das war weit weg damals, wenn man in Jerusalem oder in Korinth gewohnt hat. Er schrieb den Brief wahrscheinlich im Jahr 56 oder 57 nach Christus. Er lebte zu der Zeit in Korinth. Und am Anfang des Briefes macht Paulus klar, dass alle Menschen von Schuld und Sünde nicht ausgenommen sind. Auch das gute Gesetz, wie wir es im Alten Testament finden, führt nicht dazu, dass Menschen fehlerfrei leben würden. Schuld und Sünde gehören irgendwie zum Leben der Menschen dazu. Wir Menschen wissen, was gut und was böse ist. Aber wir leben deswegen nicht unbedingt danach. Alle wissen zum Beispiel, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Und die Bilder auf den Verpackungen machen das ja immer sehr drastisch deutlich. Aber das hindert doch Menschen nicht daran, trotzdem zu rauchen. So sind wir Menschen. Wir wissen, was gut und was böse ist, was uns hilft und was nicht hilft. Wir wissen das. Aber wir ignorieren das manchmal. Und dann macht Paulus in den Kapiteln 3 bis 5 deutlich, dass wir durch den Glauben an Christus aus Gottes Sicht gerecht werden. Rechtfertigung, so nennt das Paulus und auch später dann Martin Luther, das ist ein Geschenk und nicht etwas, das man sich erarbeiten könnte oder erkaufen könnte. Und dann in den Kapiteln 6 bis 8 beschreibt Paulus das neue Leben in Christus, das durch die Taufe einen symbolischen Anfang genommen hat. Und das 8. Kapitel ist dann das Zentrum seines Briefes. Und dann am Ende in den Kapiteln 9 bis 16 geht es noch um Gottes Plan mit dem Volk Israel und um praktische Ermahnungen für das Leben als Christenmenschen in dieser Welt, sowohl individuell als auch als Gemeinde. Und genau im Mittelpunkt von diesen 16 Kapiteln ist eben Kapitel 8. Und dieses achte Kapitel beginnt mit dem folgenden Satz. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die also Christus nachfolgen, die Christus glauben. Und diese Überschrift wird dann in den letzten Versen des achten Kapitels, die wir jetzt gerade gelesen haben, ausführlich erläutert. Am Anfang steht die Zusage, dass es für die, die an Christus glauben, keine Verurteilung gibt. Es geht hier um Rechtssprache. Hier kommen Begrifflichkeiten vor, die in einer Gerichtsverhandlung eine Rolle spielen. Urteil, Verurteilung und dergleichen mehr. Ich habe das in dem Text ein bisschen mit Markierung hervorgehoben, damit man so ein bisschen diese Gerichtsverhandlung nachverfolgen kann. Und jetzt stellen wir mal uns eine Gerichtsverhandlung am Ende der Zeiten vor. Auf dem Richterstuhl sitzt Gott, der Allmächtige. Gott hat wieder eine Menge viel zu tun, denn da stehen eine Menge Menschen Schlange. Und alle wollen angehört werden. Viele erzählen, wie sehr sie die vielen Gebote befolgt haben, was für tolle Menschen sie waren. Und viele erzählen, was sie alles geleistet haben. Und einige aus der Menschenschlange denken sich, oh, da kann ich aber nicht so gut mithalten. Wie wird wohl das Urteil über mich aussehen? Und dann kommt aus dem Nichts ein Mensch zum Vorschein, nimmt dieses große Buch des Lebens, in dem jeder Mensch und seine Taten aufgelistet sind, und er nimmt dieses Buch und er zerreißt es und sagt für alle hörbar, alles ist bezahlt. Und die Menschen gucken sich ungläubig an. Was soll das denn jetzt? Aber als Gott sie dann einlädt, in seiner Gegenwart Platz zu nehmen, da erinnern sich einige an die Worte aus dem Paulusbrief. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Und so wiederholt Paulus diese anfangs aufgestellte These mit den Versen 31 und den folgenden. Die These, wenn Gott für uns ist, also Gott ist für uns, das macht Paulus deutlich. Gott ist für dich und für mich. Wenn Gott also für uns ist, gibt es dann noch irgendwas, was gegen uns sein kann? Wenn Gott das Größte ist, dann ist doch alles andere zweitrangig. Zweiter Rang, nicht mehr erster Rang. Wenn wir also von Gott nicht verurteilt werden, dann heißt das ja, dass Gott für dich ist. Gott steht auf deiner Seite. Letzte Woche hörte ich, wie ein kleines Mädchen nach der Schule auf dem Weg nach Hause ihrer Freundin hinterherrief, du bist nicht mehr meine Freundin. Das wiederholte sie dann 2-3 Mal. Die Freundin war schon weit vorne weggefahren. Aber sie fuhr irgendwie ganz schnell hinterher. Du bist nicht mehr meine Freundin. Das sind Worte, die wir von Jesus niemals hören werden. Denn Gott ist für dich. Und Paulus ergänzt, Gott hat sogar den eigenen Sohn nicht geschont, sondern für uns alle hergegeben. Das ist unvorstellbar, sagt Paulus, aber so ist Gott. Gott schenkt uns mit ihm tatsächlich alles. Gott ist ein Schenkender und wir sind die Empfangenden, wenn wir möchten. Das, was uns belasten oder von Gott trennen könnte, das spielt nicht mehr ins Gewicht. Das fällt nicht mehr ins Gewicht. Das nennen wir im kirchlichen Sprachgebrauch Gnade. Das ist so, als wenn ich jetzt vor Gericht stehen würde und der Richter ist dabei, mir eine saftige Strafe von 100.000 Euro und 20 Jahre Haft aufzubrummen. Ich weiß nicht warum, aber wir nehmen das einfach mal so als Beispiel. Und dann kommt einer und sagt, Herr Richter, hier ist das Geld und ich gehe für diesen Menschen ins Gefängnis. Lassen Sie ihn frei. Seine Schuld ist hiermit bezahlt. Das ist vielleicht eine etwas fiktive Geschichte, aber genau so handelt Gott. Deine Schuld ist bezahlt. Und das machen dann diese folgenden Verse, die wir auf dem Liedertitel sehen, ab Vers 33 deutlich. Diese Gerichtsverhandlung. Wer könnte Anklage erheben gegen Menschen, die zu Gott gehören? Das ist ja eher eine rhetorische Frage, denn das Thema ist ja durch Gott schon geregelt. Gott steht ja auf unserer Seite. Also kann niemand uns verurteilen. Deswegen, Gott schafft Recht. Nächste Frage, wer hat die Macht zu verurteilen? Auch das wieder eine rhetorische Frage, denn die Antwort, der Messias Jesus, der zwar den Tod erlitten hat, aber auferweckt wurde. Er sitzt an Gottes rechter Seite und er tritt für uns ein. Wir haben einen Fürsprecher. Und wissen Sie, das lateinische Wort für Fürsprecher ist Advocatus. Advocatus ist auf Deutsch ein Anwalt. Wir haben also einen Anwalt. Wir haben einen Fürsprecher, einer, der für uns eintritt. Und so kommt die nächste Frage: Wer könnte uns von der Liebe des Messias trennen? Und dann folgt eine lange Liste von 7 Lebensbedrohungen. Und die Frage, die da immer mit verbunden ist: Können diese Sachen uns tatsächlich von Gottes Liebe trennen? Da ist Unterdrückung, Bedrängnis, Verfolgung, Hunger, Beschämung, Todesgefahr und sogar Hinrichtung. Könnte irgendeins davon uns von Gott trennen? All das kann uns nicht von Gottes Liebe trennen. Vielmehr noch, wir können all diese Lebensbedrohungen durch Gottes Liebe und Beistand überwinden. Was für eine krasse Aussage. Und Paulus selbst hat viele dieser Lebensbedrohungen selbst erlebt und überwunden. Er spricht also aus eigener Erfahrung. Und auch heute gibt es Berichte von verfolgten Christen, die trotz aller Bedrohungen am Glauben festhalten, an den Glauben des Auferstandenen. All das überwinden wir durch den, der sich uns in Liebe zugewandt hat. Wir sind als Christen nicht immun gegen all diese Bedrohungen. Das sagt der Text nicht. Da heißt es nicht, du wirst niemals sowas erleben. Wir sind nicht immun dagegen, nur weil wir uns an Christus festhalten. Und wir wissen, dass wir immer wieder Bedrohungen erleben, auch aus eigener Erfahrung. Aber wir haben einen, der für uns die göttliche Kraft gibt, all das durchzustehen. Gottes Geist wird darum nicht nur als Dynamis, als die Kraft bezeichnet, sondern auch als Beistand, als Trost, damit wir eben diese Lebensbedrohungen überwinden können. Und dann wird zum Abschluss des 8. Kapitels das Thema des 35. Verses nochmal erweitert. Da heißt es im Vers 35, dass uns keine Lebensbedrohung von Gottes Liebe trennen kann. Und dann folgen diese wunderbaren Verse 38 und 39, die wir nicht oft genug hören können. Deswegen lese ich sie noch mal vor. Vers 38, da wo es lila geschrieben ist. Denn ich bin felsenfest überzeugt, weder Tod noch Leben, weder himmlische noch staatliche Mächte, weder Gegenwart noch Zukunft, auch keine Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf werden uns jemals trennen von Gottes Liebe, die im Machtbereich des Messias Jesus lebendig ist. Nichts, wirklich gar nichts und wirklich ganz und gar nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Nichts kann uns trennen. Wenn 2 Menschen verliebt sind, dann sind sie der festen Überzeugung, nichts in der Welt kann uns trennen. Gar nichts. Und das denkt sich auch manche junge Familie, die in ihrem neu gebauten Haus glücklich am Frühstückstisch sitzt. Nichts kann uns trennen. Das versprechen sich auch 2 13-jährige Freundinnen, die zurzeit gerade ein Herz und eine Seele sind. Wir sind auf immer beste Freundin. Nichts kann uns trennen, das sagt auch der alte Ehepartner zu seiner 79-jährigen Frau, die krank im Bett liegt. Nichts kann uns trennen. Und dann kommt das Leben doch manchmal anders. Unser Leben ist doch immer wieder durchzogen von Trennungen. Wir haben alle solche Trennungen in der einen oder anderen Art und Weise selbst erlebt. Die erste Liebe hält dann doch nicht ewig. Familien zerbrechen am Dauerstress oder an Untreue oder an finanziellen Problemen. Mühsam gebaute Häuser müssen dann doch verkauft werden, weil man es nicht mehr leisten kann. Kinder verlassen das Zuhause und gehen ganz eigene Wege, fernab von der Familie. Freundschaften verlieren sich mit der Zeit. Beim altgewordenen Ehepaar schafft der eine eben die Pflege dann doch nicht mehr und muss seine Partnerin ins Heim abgeben. Das ist eine schwere Trennung. Und schließlich der Tod. Er trennt uns. Unerbittlich. Und dann hören wir nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist ein Glaubenssatz, den Paulus da aufgeschrieben hat, mit dem er dieses wunderbare Kapitel beschließt. Als Vergewisserung, so dass wir es wirklich begreifen, nichts kann uns von Gott trennen. Am Anfang hörten wir von den 7 Lebensbedrohungen, die uns nicht von Gottes Liebe trennen können. Und nun, hier in diesen beiden Versen, 38 und 39, hören wir noch 10 weitere Kräfte oder Gewalten. Und auch die können uns nicht von Gott trennen. Bei allem, was es an Trennendem in dieser Welt gibt, von Gottes Liebe werden wir nicht getrennt. Nichts in dieser Welt ist stark genug, um uns von Gottes Liebe zu trennen. Heute würde Paulus wahrscheinlich noch unsere Selbstzweifel mit anfügen oder unseren Neid oder vielleicht unsere Vergleichssucht. Und er würde sagen, ja, die sind da, aber auch das kann uns nicht von Gott trennen. Nichts, wirklich gar nichts und wirklich überhaupt gar nichts kann Gott davon abbringen, dich und mich zu lieben. Stellt euch vor, wir würden tatsächlich diese Worte glauben. Stellt euch vor, unsere Kirchen weltweit würden sich an diesen Worten orientieren. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Stellt euch das einmal vor. Wir würden danach leben. Stellt euch vor, dass wir so immer von Gott reden oder gar denken würden. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns doch damit anfangen. Was hindert uns? Was hindert uns, so zu denken? Und ich möchte damit anfangen. Ich möchte damit anfangen, groß und eigentlich noch größer von Gott zu denken. Ich will damit anfangen, darauf zu vertrauen, dass es wirklich nichts und niemand gibt, das oder der mich von Gott trennen kann, hier und heute und in Zukunft nicht. Und wenn ich das so für mich im Glauben annehme, dann wird das auch Auswirkungen auf mein Leben und meinen Umgang mit meinen Mitmenschen haben. Möge es mich doch so verändern, dass Menschen in mir etwas von diesem wunderbaren Gotteswort entdecken, dass ich sozusagen wie ein Spiegel Gottes bin. Und wenn mich nichts von Gottes Liebe trennt, dann gilt das natürlich auch in gleicher Weise für dich und für dich und für dich und für alle meine Mitmenschen. Was für mich gilt, gilt dann auch für andere. Nichts kann uns von Gott trennen. Was kann ich mir denn davon kaufen? Was hat das denn jetzt für einen Nutzen für mich? Ich antworte mit einem Bild. Gott ist der Fels, auf dem ich sicher bin. Gott ist die feste Burg, so würde Martin Luther wahrscheinlich singen. Ich kann mir nichts dafür kaufen, für diese Aussage, für diese Zusage, dass Gott mich liebt. Aber es ist eine Gewissheit, die meinen Glauben stärkt. Es ist eine Gewissheit, die mich durch den Tod hindurch zum ewigen Leben trägt. Ich werde befreit von einem Leistungsdenken, das meint, etwas immer machen zu müssen oder erbringen zu müssen, um Gottes Liebe zu erlangen. Luther nannte das die Rechtfertigung aus Glauben. Gottes Liebe ist geschenkt und nichts und niemand kann uns davon trennen. Und deswegen haben die Engländer gesagt, oh happy day, oh happy day. Lasst uns gemeinsam zum Abschluss diese Verse 38 und 39 noch gemeinsam einmal sprechen, wie ein gemeinsames Glaubensbekenntnis mit Vers 38 und 39. Denn ich bin felsenfest überzeugt, weder Tod noch Leben, weder himmlische noch staatliche Mächte, weder Gegenwart noch Zukunft, auch keine Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf werden uns jemals trennen von Gottes Liebe, die im Machtbereich des Messias Jesus lebendig ist. Und darauf sprechen wir gemeinsam das Amen. So sei es.